Gut, jetzt darf ich, bevor ich zur Predigt komme, noch mal zwei, drei Worte zu mir. Ich war vor ja, gefühlten Urzeiten, glaube ich, schon mal hier. Ich heiße Thorsten Hegenscheid, bin verheiratet mit zwei Söhnen, 17 und 21, die für die Unterhaltung daheim sorgen. Ansonsten, wenn ich beruflich unterwegs bin, habe Chemie studiert und bin jetzt allerdings in der Statistik für eine große deutsche Versicherung tätig. Und dann, was da noch an Zeit übrig bleibt, nutze ich für die Freie Evangelische Gemeinde in Fürstenfeldbruck. Ich habe sehr viel Jugendarbeit gemacht und bin jetzt im Wesentlichen im biblischen Unterricht und noch ein bisschen im Teenskreis tätig. Also dort, sage ich mal, wo man auf besonders ehrliche Menschen stößt, wo die Schwierigkeit vielleicht darin besteht, denen genau in ihrer Ehrlichkeit auch zu zeigen, dass Gott sie unglaublich liebt, so wie sie sind. Finde ich immer wieder herausfordernd und schön. Daneben darf ich so zwei, dreimal im Jahr andere Gemeinden besuchen und mit ihnen dort Gottesdienst feiern. Und das ist das, wo ich immer den Eindruck habe, das bringt mir so viel, weil es einfach den Blick weitet, andere Christen zu treffen und sich mit denen über Gott zu freuen in der Form, wie es dort passiert. Und deshalb bin ich wirklich glücklich, dass ich euch heute Morgen besuchen darf und da sein darf. Rahab und die Kundschafter, das ist die Predigt heute. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Text aus dem Alten Testament steht im zweiten Buch Mose, Entschuldigung, im Josua-Buch im zweiten Kapitel. Die Geschichte habe ich jetzt nicht vorgelesen, kam auch nicht direkt in der Lesung dran, sondern ich werde sie stückchenweise in die Predigt einstreuen. Es liegt daran, weil ich glaube, dass dieser Text genau so aufgebaut ist wie ein klassisches Drama oder wie ein moderner Blockbuster. Er spielt so ungefähr in drei großen Akten sich ab. Der erste Akt ist, und vielleicht erinnert sich der eine ganz dunkel noch an seinen Deutschunterricht, da geht es immer um die Problemstellung. Warum lohnt es sich überhaupt, eine Geschichte zu erzählen? Sie startet oft behutsam, so im Alltag, in der Normalität des Lebens, damit die Zuschauer, Zuhörer mitgenommen werden in eine vertraute Szene. Der Spannungsbogen ist da weit unten auf Null. Ganz gemächlich geht's zu und so, denke ich, war es auch in dieser Geschichte vielleicht nicht ganz unser Alltag. Es ist das Militärlager der Israeliten, aber zumindest für die war es so. Ich stelle mir das so vor, Josua hat da am Morgen seine Hauptleute zusammengerufen, hat gesagt, Freunde, kommt her, wie schaut's aus? Ist vielleicht den Bericht durchgegangen, was gab's in der Nacht, irgendwelche Auffälligkeiten, den anderen gefragt, sind die Waffen alle noch klar? Muss man wohl was nachschärfen? Wie ist die Moral bei der Truppe? Und dann sagt er noch zu einem, und pass auf, du bekommst Spezialauftrag, schick mal zwei Kundschafter hier Richtung Westen, da ist ein großer Fluss, bei euch ist es die Isar, dort war es der Jordan, da gehen die rüber, da kommt er zu einer großen Stadt, ich war da auch vor einigen Jahren, und da guckt euch mal die Gegend an und vor allem Jericho, denn das ist unser nächstes Ziel. Und so wurden zwei Kundschafter losgeschickt. Das macht noch keine Geschichte aus. Jetzt ist es nötig, dass irgendein spannungsaufbauendes Element hinzukommt, ja? Und deshalb merken wir es auch gleich, für die Kundschafter war das kein Sonntagsausflug, wie wenn wir zum Herzogstand hingehen und da einfach mal gemütlich hinfahren, vielleicht hochlaufen, ein bisschen mit den anderen 200.000 in den Chiemgau schauen und wieder runtergehen. Hier passiert dann irgendwas, ja, ein bisschen eine Katastrophe oder ein unheilvolles Übel, das muss man dann einstreuen am Anfang, sonst gehen die Leute weg. Und der hier einschreitet in der Geschichte und wo man merkt, es wird vielleicht spannend, das ist der König von Jericho. Zudem sind seine Leute gekommen und haben gesagt: König, zwei Kundschafter der Israeliten sind hier in der Stadt. Sie sind im Haus von der Rahab. Und der König hat es nicht nur einfach so quittiert und gesagt: Naja, okay, schön, was gibt's anderes? Sondern der hat gesagt: Auf Leute, hingehen, verhaften. Das ist die Gefahr, die den Kundschaftern droht. Denn dem König, den hat es schon Sorge bereitet. Der hat ja mitbekommen, was sich östlich vom Jordan zugetragen hat. Da hat es gehört, vielleicht hat er mitbekommen von Og oder dem König von Bashan, das war das Bergland, oder von Sihon, dem König der Amoriter. Auch der hat ganz übelst gegen die Israeliten verloren gehabt. Und so war er vorsichtig geworden und hat seine Lauscher aufgestellt. Und dann eben kommt diese Nachricht zu ihm: Israeliten in der Stadt. Zwei Spione bei der Rahab. Und so ist für mich das Schlüsselwort für diesen ersten Akt das Hören. Hören, das ist eine uralte Tätigkeit. Und es war in dieser Zeit die Methode schlechthin, um Wissen zu erlangen. Ist vielleicht eine triviale Aussage, die ist wenig spektakulär und von mir deshalb auch selten beachtet worden. Aber ich glaube, umso wichtiger. Die Menschen damals, die waren ganz anders drauf. Die hatten eine andere Haltung. Bei mir ist das Wissen viel stärker an das Sehen gekoppelt. Nachrichten lesen, Fotos anschauen, PowerPoint-Präsentationen im Geschäft bestaunen. Je bunter, desto toller. Filme vielleicht betrachten, Videos anschauen. Okay, manchmal bei der Autofahrt ein bisschen Radionachrichten läuft auch mit. Aber im Wesentlichen hängt bei uns Wissen am Sehen. Wenn man irgendwo hinkommt zu anderen Veranstaltungen, hat jeder sein Namensschildchen, dass ich lesen kann, wer er ist. Ja, das geht schneller, als den zu fragen offensichtlich. Ich höre nicht den Namen, ich lese ihn zuerst. Und wenn wir Verträge schließen heutzutage, dann macht man das auch schriftlich, liest man sich durch und unterschreibt. Ich habe es tatsächlich, Gesundheit, einmal in meinem Leben geschafft, einen Vertrag mit Handschlag und Worten zu schließen. Aber das ist absolute Ausnahme, das was mit Hören funktioniert. Sehen ist es die Methode der Wahl. Und ich kriege auch immer mehr Menschen mit, die mir auch sagen, ja, wenn ich etwas wissen will, dann schaue ich bei YouTube nach. Und da ist mir auch die Sprache irgendwann egal. Wenn da ein Russe oder ein Chinese oder ein Amerikaner eine Kaffeemaschine repariert, dann schaue ich einfach zu und weiß, wie das funktioniert. Da brauche ich kein Russisch und kein Afrikanisch oder sonst was, auch kein Chinesisch. Ich schaue mir das an. Sehen. Sehen ist die Methode, um was zu verstehen und Wissen zu bekommen. Und so ein Lebensstil, glaube ich, der geht bei mir auch in mein Denken und mein Weltbild irgendwann mit ein. Ich bin der Meinung, dass wir zu einer Augengesellschaft, zu einer Augenkultur geworden sind. Wohingegen damals beim Josua das Hören das Wichtige war. Er hat Kundschafter gesandt, Leute, die ihm Kunde verschaffen sollten. Der wollte hören, wie es im Stadt- und im Landkreis von Jericho zuging. Klar, der konnte natürlich keine Fotos machen. Und die Kundschafter hatten auch keine Zeit, irgendwo eine Staffelei hinzustellen und so wie in Monet mal ein paar hübsche Striche zu zeichnen, wo dann alle sagen, ah, tolle Gegend. War nicht drin die Zeit. Und deshalb haben sie es natürlich erzählt und gesagt, aber das war das, was Josua haben wollte. Er hat ganz aktiv hier einen Vorgang zum Hören angestoßen. Ein proaktiver Hörer. Und nicht nur der Josua hat so gehandelt, genauso auch der König von Jericho. Der hat ja Leute aufgestellt, die darauf aufpassen, dass es ihm sagen, dass er es hört, was sich in der Stadt tut. Der ist nicht selber über die Stadtmauer gerannt und hat ständig Ausschau gehalten. Der wollte hören, was Sache ist. Und das betone ich so ausführlich, weil Hören gegenüber dem Sehen noch eine ganz andere interessante Eigenschaft hat. Hören passiert im Jetzt und in der Gegenwart. Ja, wenn ich mit meiner Frau telefoniere, dann ist es immer gleichzeitig. Wenn ich ihr irgendwo eine WhatsApp schreibe, dann ist das zeitversetzt. Ich hatte am Donnerstag Weihnachtsfeier vom Geschäft her, dann habe ich abends kurz angerufen, weil ich was absprechen wollte. Es war super, dass er am Telefon war. Da konnte ich sagen, wie schaut es jetzt aus? Dann kam ich sofort die Gleichzeitigkeit rein. Wenn wir uns eine WhatsApp schreiben oder den Kindern, okay, dann ist da immer ein Versatz drin, ist immer Vergangenheit. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, gebe ich zu. Aber das sind so Denkmuster. Und ich glaube, Hören ist immer im Jetzt und Lesen ist ganz stark gestern. Und das spielt sich für mich eben nicht nur im normalen Leben ab, sondern in meinem Glaubensleben natürlich genauso. Da drückt genau das auch rein. Ich nehme die Bibel, schaue rein, ich lese sie und da sehe ich erstmal Vergangenheit. Die Texte, wenn ich den Josua-Text gelesen habe, uralt, Vergangenheit lese ich dort. Und ich muss diese Texte ins Jetzt hinein, ins Heute holen. Vielleicht, weil mich ein Wort anspricht und gerade in meine aktuelle Situation hineinpasst. Oder weil ich weiß, dass Gott stets derselbe ist. Dann kann ich auch sein Handeln von damals übertragen auf das, was mich heute erwarten darf. Auf der anderen Seite aber, wenn ich im Hauskreis mit meinen Geschwistern zusammen bin und wir uns da erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, wenn einer sagt, die Bibelstelle, da freue ich mich drüber. Oder da habe ich die Frage dazu. Und wir reden und tauschen uns aus, dann ist das alles Gegenwart. Dann passiert Glaube jetzt. Und deshalb finde ich es wirklich so wichtig und auch für wertvoll, wenn wir uns Geschichten von Gott gegenseitig erzählen. Das Erleben mit Gott. Ja, haben dafür auch den Fachbegriff Zeugnisse gegeben. Aber ich finde es schön, einfach zu sagen, ja, habe ich erlebt. Ist schön. Das ist Gegenwart. Gott ist gegenwärtig. Gott wird gegenwärtig. Der König von Jericho, der hat Angst bekommen, als er von Gottes Wirken erfahren hat, gehört hat. Die Sorge braucht er nicht zu haben. Da bekommt heutzutage keiner Angst, wenn er von Gott hört. Denn von Gott zu hören, das ist für uns ein Grund zur Freude. Und Gott zu hören, das ist dafür da, dass wir Mut bekommen, vielleicht auch Gelassenheit, einfach dieses Austauschen, das Reden und Hören und wirklich Hören. Ich denke, es bringt viel mehr auch zu hören statt zu sprechen. Manchmal ist man ja als vielleicht als Prediger oder als Vater geneigt, viel zu reden. Das Wichtige ist nicht das Reden, wenn ich was erreichen will, wenn ich mit von Menschen was ich möchte. Das Wichtige ist das Hören. Wenn ich meine Kinder oder die Jugendlichen totquatsche, da bleibt nicht viel vom Glauben hängen. Es geht immer darum, zu hören. Denn dann bin ich im Jetzt. Und deshalb auch schön, dass ihr auch ein Musikteam habt oder heute sogar zwei, weil wir dann hören, beim Mitsingen hören wir das ja auch, dann hören wir von Gott. Und meine Bitte aus diesem ersten Akt ist, bitte unterstützt, dass Menschen von Gott hören können. Erzählt doch einfach eure Geschichte, damit Menschen Gott in der Gegenwart miterleben und ich sag mal in dieser Urform Wissen über ihn erhalten. Man kann es noch knapper ausdrücken. Ihr könnt die Augen zumachen, die Ohren nicht. Der wichtigste Empfangskanal in der Natur ist das Ohr. Und den dürfen wir nutzen. Wir kommen dann mit der Geschichte zum zweiten Akt. Hier wird typischerweise die Handlung vorangetrieben. Die Action passiert, ja. Da ist der Kampf um Leben und Tod. Das Alpha-Team, das rückt da aus. All das sind Elemente, die sich bei einer klassisch aufgebauten Story dort finden. Und Höhepunkt ist der Entscheidungskampf des Helden. Denn hier werden die Weichen gestellt, ob später das gute oder schlechte Ende obsiegt. Und wenn wir uns einmal einen Blick in das Haus der Rahab werfen, ich weiß nicht, Rahab, ich vermute allen bekannt, aber ich möchte sie trotzdem noch mal ein bisschen vorstellen. Rahab ist eine Frau, die ist ledig und hat, ja, wie ihr gehört habt, ein Haus oder wohnt da drin. Und sie erlaubt es Männern, dass sie dort schlafen. Damals gab es nur wenig Möglichkeiten für eine ledige Frau, Geld zu verdienen. Und bei Rahab war es dann dieser Beruf der Prostitution. So beschreibt sie das Josua-Buch. Und ich glaube, das war jetzt kein Beruf, den sie unbedingt haben wollte, sondern es war ein Beruf, da hatte sie einfach keine andere Wahl. Und die Bibel spricht hier von der Rahab auch vollständig ohne Wertung. Es war an der Stelle vielleicht auch ein Beruf wie viele andere. Die viel interessantere Frage ist natürlich, was suchen die Kundschafter dort? Die hatten ja vielleicht was zu tun, die waren ja nicht zum Vergnügen in Jericho. Und ein Text, der auch die Geschichte erzählt, stammt von Flavius Josephus. Der hat für Kaiser Titus und seinen Sohn Vespasian die jüdische Geschichte aufgeschrieben, das Judentum. Wer einen Sohn hat, der Latein machen darf, machen muss, kriegt vielleicht manchmal einen Text von dem zu sehen, von Flavius. Der war aus der pharisäischen Richtung, so 30 bis 100 nach Christus hat er gelebt und hat eben auch die jüdischen Geschichten aufgeschrieben und erzählt. Und in seiner Darstellung wird die Rahab klarer noch als Herbergsbetreiberin bezeichnet. Und ich glaube, das ist der eigentliche Grund auch, oder kann ich mir gut vorstellen, warum die Kundschafter dorthin sind. Die mussten ja oder wollten auch irgendwo übernachten und schlafen. Dann sind sie halt in diese Herberge hin. Diese große Wertschätzung von der Bibel gegenüber der Rahab zeigt sich auch daran, dass in dem Kapitel neben Josua Rahab die einzige ist, die mit Namen genannt wird. Der König bleibt namenlos, die Kundschafter bleiben namenlos, die Soldaten sind namenlos, nur Rahab und Josua werden als Name uns genannt. Okay, was passiert im zweiten Akt? Rahab versteckt ja die Kundschafter. Ich denke, die ist hingegangen und hat gesagt, passt auf, ihr werdet gesucht. Die hat sicherlich mitbekommen, na, der Sprachklang, der ist nicht urbayerisch, vielleicht mehr badisch oder wie es also ist, weniger jerichonisch. Und hat gesagt, das kann nicht gut gehen, ihr müsst aufgefallen sein. Ja, kommt, ich verstecke euch, denn wahrscheinlich kommen gleich Soldaten, die euch hier rausholen wollen. Und sie versteckt sie unterm Dach. Und so kamen auch kurz darauf Soldaten, haben geklopft, haben gesagt, hier Rahab, wir haben es mitbekommen, leugnen ist zwecklos, gibt die zwei Männer raus. Und die Rahab hat den Soldaten gesagt, ja, ihr habt schon recht, die waren da, keine Frage. Aber kurz bevor das Stadttor geschlossen wurde, haben sie noch die Chance genutzt, da durchzuwischen und sind eilends fort. Ich habe leider keine Ahnung, wo die hin sind. Und die Soldaten haben das der Rahab geglaubt, sind auch durchs Stadttor und Richtung Jordan, Richtung Osten, um die Kundschafter dort zu suchen. Handeln. Entscheiden und handeln. Das ist der zweite Akt. Da geht es nicht mehr um Zaudern und Zögern, sondern zack, zack, zack. Ja? Da muss was passieren. Die Rahab, die hat gelernt, mit Männern einzuschätzen. Ja? Die hat eben die Kundschafter sofort als solche auch erkannt. Und es war ja auch die Sorge groß in der Stadt. Es war jetzt ja nicht nur der König, der das dann mitbekommen hat, dass östlich vom Jordan die Israeliten so viele Siege eingefahren haben. Da hatte die ganze Stadt schlichtweg Angst. Ja? Und die Rahab hat gewusst, dieser Gott der Männer, der ist so unglaublich groß, dem kann nichts widerstehen. Dieser Gott ist nahe. Ja? Sein Reich ist nahe herbeigekommen. Ein Stück weit Weihnachten. Für Rahab lagen die Tatsachen auf dem Tisch. Und die hat sich entschieden und gesagt, ich will zu diesem Gott gehören. Und dann hat sie gehandelt, die Männer versteckt, der Wache eine ziemlich plausible Geschichte erzählt. Alles klang logisch. Das ist der zweite Akt und ich frage mich, in welchem Akt lebe ich eigentlich? Ich frage mich viel zu selten. Bin ich eher ein Mensch des ersten Aktes, wo es ums Hören geht, mit der angenehmen Eigenschaften Hören und Warten? Ja, ich muss mal alles genau anhören, muss mal Informationen sammeln und dann geht die Zeit dahin und dann höre ich und warte nochmal, dass ich mehr kriege und denke, ich muss es noch genauer wissen. Ist das meine Einstellung? Oder bin ich im zweiten Akt, wo ich dann auch tatsächlich handle? Wo ich mich entscheide? Die Rahab im zweiten Akt hat sich für Gott entschieden. Beide Akte braucht es, ja? Aber Gott will halt auch, dass der zweite Akt stattfindet. Dass Glaube und Theologie, ich sag mal, in der Wirklichkeit ankommen. Dass wir uns nicht nur kluge Gedanken machen, kluge Gespräche führen, sondern immer ein Punkt ist, wo wir auch sagen, ja, Wirklichkeit, jetzt wird auch mal was getan. Wir handeln. Und vielleicht erinnern sich manche dran oder haben es auch noch so, diese von früher oder jetzt, diese kleinen Bändchen mit dem WWJD, What Jesus Do drauf. Das sind so kleine Erinnerungsstützen für den zweiten Akt. Da ging es eigentlich darum, immer dran zu denken, auch zu handeln, wenn man das Bändchen an seinem Arm sieht. Ja? Das freundliche Wort mal auszusprechen, Hilfe anzubieten, ein Dankgebet oder ein Bittgebet zu sprechen. vielleicht auch sogar einen Segen zu sprechen. Wohlgemerkt, bei der Rahab, das war keine langfristige Strategiediskussion. Wie erzwinge ich eine Kapitulation von Jericho? Es war wirklich nur diese momentane Hilfe an die Kundschafter. Glaube ist jetzt nicht das große Ding, das wir bewegen. Es sind diese vielen kleinen einzelnen Impulse und Schritte. Da geht es nicht um einen großartigen Plan, den wir erfinden müssen. Denn Gott hat schon einen Plan. Und der liegt bei Gott nicht in der Schublade, sondern Gott arbeitet den ab. Und das ist das Beruhigende dran. Es sind eben nicht die Riesenbrocken, die Gott uns normalerweise hinlegt. Rahab hat zwei Männer versteckt. Die hat nicht das ganze Heer in den Dachboden geschoben. Zwei Männer waren das. Und die hat auch nicht irgendwo die Bratpfanne rausgenommen und Jericho freigekämpft. Die hat ein paar wenige Worte mit den Soldaten an der Tür gewechselt. Und auch wenn ich jetzt schon einen Spoiler reinbringe und das Ergebnis verrate, sie hat den Kundschaftern einfach nur eine Leine gegeben, dass sie sich abseilen können. Da wurde kein Harry Potter Tarnmantel irgendwie gestrickt oder ein Tunnel unter der Stadtmauer gegraben. Alles ganz kleine Sachen. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, wird ihr Glaube durch die ganze Bibel gerühmt. Sie hat einfach entscheidend gehandelt. Dieser kleine Schritt zur richtigen Zeit, damit was passiert. Im Glauben geht es nicht darum, Berge zu versetzen. Manchmal sagt, also ich kann mir gut vorstellen, dass Gott zu mir sagt, ich will gar nicht, dass du einen Berg versetzt. Mir reicht schon, wenn die Krümel vom Tisch fegst. Falls das jetzt für manche zu sehr nach Handlungszwang aussieht, Handlungsdruck, wir müssen was tun, noch ein kleiner Hinweis für die Gegenseite. Handeln heißt nicht, nur die anderen zählen und ich darf keine Rücksicht auf mich selbst nehmen. Immer nur tun für die anderen. Darum geht es gar nicht, denn eins ist auch klar. Wer keine Achtsamkeit auf sich selbst hat, dem glaubt keiner, dass er auf jemand anders achten kann. Der dritte Akt von dem Theaterstück, der ist dann für die Ergebnisse und für die Folgen vorgesehen. Im zweiten Akt die Grundlagen und jetzt sehen wir, was bleibt unterm Strich übrig. Und wenn wir uns das bei der Rahab-Geschichte einmal anhören, die Soldaten sind weg, da ist die Rahab wieder aufs Dach hoch, hat die zwei Kundschafter runtergeholt, hat gesagt, so, Luft ist rein, kommt mal her, muss mit euch reden. Ich war jetzt super freundlich zu euch, barmherzig, sagt die Bibel. Aber deshalb bitte ich euch auch, wenn ihr wiederkommt mit eurem Heer, dann hätte ich das auch gern von euch. Ja, dann seid auch gut zu mir. Und nicht nur zu mir, auch zu meinem Bruder, meinen Schwestern, meinen Eltern. Ja, könnte man das zusichern? Und die Kundschafter haben sie ja versprochen, haben gesagt, ja, klar, wir versprechen dir. Und sie haben sich darauf geeinigt und gesagt, pass auf, Rahab, du hast da ein Seil, wo wir nachher rausgehen. Das ist rot. Wenn wir kommen, häng das an dein Fenster und wir machen es einfach so, alle, die bei dir im Raum sind, da können wir dir zusichern, denen passiert nichts, wenn du da deine Familie reinholst. Klar, wenn sie zur Tür draußen sind, chancenlos, ja. Wir kennen euch ja nicht, wir haben ja keine Fotos, wir haben ja nur die Hörennachricht, denke ich. Das war die Abmachung. Und Rahab hat noch gesagt, okay, wenn ihr jetzt raus am Seil euch abseilt, dann bitte nicht zum Jordan rüber, sondern erstmal ins Bergland hoch, Richtung Osten weiter, 3 Tage warten und dann dürften die Soldaten, nehme ich an, alle wieder von ihrer erfolglosen Suche zurück sein und dann könnt ihr die Gegenrichtung antreten und über den Jordan zu euren Leuten zurück. Rahab hatte von Gott gehört und die hat sich für die Sache Gottes entschieden. Einfach beeindruckt davon, von dem, was sie von Gott gehört hat und aus der Überzeugung, dass es jetzt das Richtige für sie ist. Und so kam es zu dieser Abmachung, zu diesem Pakt und Gott hat sich auch dran gehalten. Und der hat sehr vielen gut getan. Die Kundschafter kamen zurück, klar, das war ja die Abmachung, gerettet durch das Abseilen. In den nächsten Kapiteln der Bibel erfahren wir auch, dass Rahab gerettet wurde Und der Bund, der schloss ja auch ihre Familie, ihre Bruder, Eltern mit ein. Und auch die wurden gerettet. Und das ohne Gegenleistung von denen. Die haben nichts dafür getan. Und so strahlt ein Einzelner, der sich nach Gott richtet, mit seiner Tat in die ganze Umgebung ab. Oder mit anderen Worten, der wird zum Segen. Die Entscheidung für Gott, für Jesus, das ist eine persönliche, eine einzelne. Aber die bleibt nicht bei mir. Die hat immer Auswirkungen auf die anderen Menschen um mich herum. Die strahlt raus. Und das ist Gottes Gemeinschaftsprinzip. Er handelt mit einem Menschen, aber er möchte, dass es vielen gut geht. Er möchte die anderen auch damit erreichen. Und ich erlebe Zeiten der Stärken und der Schwächen. Und da ist es richtig gut, in schwierigen Zeiten in diesen Segensschwall der anderen eintreten zu können, dass die dann da sind. In den Sommerferien kam ich einmal, ich weiß jetzt gar nicht warum, richtig schlecht gelaunt in den Gottesdienst. Und da hat es einfach gereicht, da kam einer von den Jüngern auf mich zu danach, hat mich einfach in ein fröhliches Gespräch verwickelt, mit mir geführt. Das war auch kein großes Ding. Aber damit war für mich der Tag gerettet. Einfach so eine Kleinigkeit. Aber ich habe die Hilfe, den Segen von dem anderen Menschen abbekommen und mich ja, wunderschön über diesen Sommersonnentag freuen können. Denn wenn du alleine bist, da ist einfach alles viel, viel schwieriger. Da kann man sich vielleicht rückbesinnen auf die gute alte Zeit oder man kann hoffen auf die Zukunft. Aber in der Gemeinschaft und in der Gemeinde haben wir die Chance, unsere Schwankungen im Glaubensleben auszugleichen. Ja, gegenseitig auch abzufedern. Freilich, die sind da. Aber die Brüder, die Schwestern, die können da doch einiges noch abfangen, dass mich nicht komplett nach unten durchrauscht. Und so brauche ich nicht jeden Tag der Top-Christ zu sein, der mit so breiten Schultern durch die breite Gemeindetür schreitet und sagt, zum Glück ist die so breit, dass ich überhaupt reinkomme, sondern ich kann auch mal traurig, mal in Schwierigkeiten, mal in Schwäche hineinschleichen zu meinen Geschwistern. Und von deren Segensumfeld, ja, Nutzen und Hilfe zu erfahren. Das ist für mich Gemeinde. Und so hat uns Gott geschafft, er hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen, damit wir genau diese Gemeinschaft halten. Und so ist die Gemeinde eigentlich der Ort, wo dieses Wechselspiel Segen sein und Segen erhalten stattfindet. Das, was wir bei der Ruth, bei der Rahab gesehen haben. Bevor mein Vorhang fällt, mein Schluss kommt. Auch hier klassische Dramabildung. Es kommt der Epilog. Ein Wort, was ich fast nachschauen musste nochmal. Was habe ich euch erzählt? Der erste Akt war Hören. Die wichtige, natürliche Quelle von Wissen erhalten. Die Quelle, die Gottes Taten in der Gegenwart hält, hört und spricht von Gottes Taten. Beim zweiten Akt, da war das Handeln, entscheidend handeln. Gott hat einen Plan und mit unseren kleinen, kurzen Handgriffen schafft er Unglaubliches. Unglaubliches, damit im dritten Akt der Segen zwischen den Menschen, den Beteiligten, den Unbeteiligten fließt. Denjenigen, die dies verdient haben, denjenigen, die gar nichts dafür getan haben. Und ich wünsche jedem von euch, genau diese Tage, an denen du eine Rahab bist und Tage, da die Rahab neben dir sitzt und dir Freude und Mut macht. Amen.